Hallo und herzlich willkommen zum Textilvergehen. Ihr hört die 607. Ausgabe und wir haben was zu berichten, das passiert gar nicht so häufig. Die Frauen haben verloren, nämlich 1:0 bei der SG Eintracht Frankfurt 2. Und die Männer haben gewonnen beim SC Freiburg mit 2:1. Das ist ja irre. In dieser Saison hatten wir das schon mal. Wir hatten schon mal eine Niederlage gegen Frankfurt. Ich weiß nicht, wie die Männer zu dem Zeitpunkt gespielt haben. Irgendjemand
hat streng genommen schon 2 Niederlagen der Frauen gegen Frankfurt.
Und das Spiel. Es war ja noch Frankfurt die 1 im Pokal. Ja. Das ist richtig. Ich begrüße hier aus der kleinen Schorfheide zu diesem Auswärtspodcast, ohne Berliner auch, passend. Steffi, hallo.
Hi.
Und in Frankfurt, Daniel, hallo.
Hallo. So, erzählt er jetzt schon offiziell nicht aus Berliner?
Also wir sind aber sowas von Brandenburger seit, also was soll man machen? Ich wurde in der Zeitung sowieso als Einheimische bezeichnet, Daniel. Aha. Einheimische.
Aha.
Ja, das ist am Wochenende.
Etwa ein witziges Missverständnis im Wesentlichen, aber egal. Also ich bin jetzt offiziell hier. Es tut mir nicht leid. Aber heute der Podcast über den Berliner Fußball ohne Anwesenheit von Berlinern. Das ist ja auch nie richtig.
Ja, aber die Berliner waren ja auch nicht da. Also die waren ja auswärts alle. Insofern passt das schon.
Ist okay.
Und ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Spiel an, wozu wir ja hier auswärts Daniel auch dabei haben. Nämlich das Spiel der Frauen bei Eintracht 2 im Stadion am Brentano-Bad. Richtig, Daniel?
Das ist richtig. Wir haben vorhin schon die Geografie mit Textilvergehen-Folge dazu durchgeführt und gelernt, das Stadion am Brentano-Bad liegt nicht im Brentano-Bad, weil sonst würde es ja auch Alte Försterei heißen und nicht Stadion an der Alten Försterei. Liegt auch nicht im Brentano-Park, der ist 2 Straßen weiter. Und was ich dann in der Zwischenzeit noch gelernt habe, das Brentano-Bad wird von den insgesamt ganz hervorragenden Frankfurter Bädern als Frankfurts Mittelmeer in Rödelheim bezeichnet. Besticht durch seine besondere Größe, das Gesamtareal umfasst 110.000 Quadratmeter und ein Becken mit 220 Meter Länge.
Was sagt denn Moses P. dazu?
Ich wollte sagen, du darfst in meiner Gegenwart niemals Rödelheim sagen. Völlig anderer Film, der dann abgefahren wird. Ist okay.
Ja. Das ist so ein langes, künstlich angelegtes offensichtlich Becken neben der Nidda und neben dem Brentano-Park in Rödelheim. Und neben dem Stadion. Das übrigens sehr hübsch ist, finde ich so.
Wir reden
nur mit der Stadionlogistik haben sie es nicht so.
Aber wir reden jetzt gleich nochmal über Fußball, aber wenn Daniel jetzt hier schon was mit Bädern sagt, dann muss ich natürlich sagen, dass das Aquarium UM groß geschrieben, nämlich Uckermark, in Schwedt wieder eröffnet hat.
Nein.
Falls jemand in der Uckermark planschen möchte mit und sportlich auch, dann kann man das machen. Von uns aus ist es leider viel zu weit weg.
Ja. Das war das mit dem eingestürzten Dach, oder?
Wir reden nicht mehr drüber.
Ah, okay. Das hatten dann auch zwischenzeitlich alle vergessen, weil es so lange her ist.
Die Klagen sind jetzt auch alle abgewiesen.
Ja.
Es ist jetzt verjährt und
genau.
Dach drüber.
Genau.
Nämlich. So, aber kommen wir zu dem Spiel. Union hat ja auf Instagram gepostet, Frankfurt ist Kryptonit.
Ja.
Und
das ist offensichtlich so.
Das ist ja so, weil Daniel hat es ja auch gerade gesagt, weil ja auch das Pokalspiel gegen Frankfurt 1 ja schon verloren gegangen ist. Das hat sich aber gar nicht so angelassen, dieses Spiel. Und es war eigentlich, darf ich es jetzt einmal sagen, es war auch ein verdammt gutes Zweitligaspiel.
Es war ein gutes Fußballspiel. Das war tatsächlich so. Es war spannend. Es war, das hat gefetzt. Es hat Spaß gemacht, da zu gucken. So, ja, Ergebnis doof. Ja, Tor aberkannt doof. Also manchmal sind Dinge einfach doof. Aber es war ein schönes Fußballspiel.
Ja, aus Union-Sicht würde ich schon sagen, schon irgendwie zäh. Und ich hatte auch schon so ein bisschen das Gefühl, man ist nie so richtig gut reingekommen in das Spiel. Aber würde auch sagen, ja, Frankfurt ist schon auch mit einer gewissen Qualität aufgefallen. Also es war jetzt auch, wäre jetzt auch kein einfaches Spiel zu gewinnen gewesen. Ja.
Ich finde, reingekommen ist Union ja sehr gut in das Spiel. Also sie haben ja wie immer so den mit dem Turbo losgelegt, ne?
Wir haben beide den Anfang nicht gesehen, Daniel und ich.
Ach so. Ach Daniel, du hast den Anfang auch nicht gesehen?
Ich habe bei den Frauen den Anfang ein bisschen verpasst, weil ich ein bisschen von wegen Geografie mit Textil vergehen, ein bisschen verwirrt war, wie lange ich vor meinem Fahrradparkplatz zum Stadion brauche. Nämlich, dass da noch eine signifikante Laufstrecke dazwischen liegt. Deswegen war ich dann ein bisschen spät dran. Ja,
ja, der Zuschauer-Triathlon.
Ja, ja.
Okay, aber kann sagen, es ging richtig gut los und glaube so nach 30 Sekunden ist Naika Reißner schon aufs Tor zugelaufen. Und zwar mit so einer Dynamik, wo ich dachte, selbst wenn sich ihr jetzt Frankfurterinnen in den Weg stellen, die zieht sie alle mit. Und so waren das die ersten 5 Minuten auch. Es war richtig, die haben Frankfurt richtig vorne zugestellt, gepresst, versucht da drauf zu gehen, schnell Ballgewinne vorne. Allein so richtig Torchancen fielen da jetzt nicht so runter.
Ja, gab einen Fernschuss von Dina Orschmann.
Ja. Aber, und dann ist das eingetreten, was du sagst. Dann hat Frankfurt sich so ein bisschen sortiert gehabt und dann war auch sehr klar, was das Ziel von Frankfurt in diesem Spiel sein wird. Nämlich hinten sehr kompakt stehen und hochstehende Unionerinnen mit schnellen Spielerinnen überlaufen und irgendwann mal einen Konter setzen. Das kannten wir ja schon aus dem Hinspiel. Und ehrlich gesagt, muss man auch sagen, hat dann wohl auch insgesamt funktioniert.
Ja, sie haben es auf jeden Fall geschafft, dass Union selten so in den Strafraum gekommen ist.
Auch mit wenig Dynamik sind sie eigentlich da reingekommen, ne?
Ja, also so Umschaltsituationen für Union, wo man in den Raum hätte angreifen können, gab es nicht so viele. Und dann gab es halt so eine ganze Reihe Ecken, die so mittelgefährlich wurden. Also kam jetzt irgendwie nie so die klaren Abschlüsse bei raus, aber manche kamen schon in gefährliche Räume. Aber wie gesagt, dann irgendwie nicht so richtig zwingend verwertet. Gab es auch ein paar, die dann abgepfiffen wurden, ein paar, wo man, wo das Timing einfach bei den Kopfbällen irgendwie nicht so ganz gestimmt hat. Und so hat man sich so ein bisschen schwer getan. Und wie gesagt, Frankfurt wirkte schon latent gefährlich, wenn sie umschalten und kontern konnten.
Ja, also einfach dadurch, dass Union ja so hoch stand. Ich glaube, sonst wäre Frankfurt jetzt auch nicht so krass gefährlich geworden. Aber das ist ja dann auch das Spiel von Union in der Liga mittlerweile. Was mich, ich muss es einmal pro forma immer sagen, Schiedsrichterin am Anfang, mich schon ein bisschen genervt. Gab so ein, zwei Situationen, wo ich dachte, okay, da kann man schon mal auch gelb geben. Hat sie dann bei einer Ermahnung belassen. Die erste Gelbe gab es dann für Union. Die allerdings war auch absolut korrekt, muss man auch sagen.
Ja, aber man hat trotzdem so ein bisschen gemeckert, weil man dachte, hä, das andere waren noch viel mehr gelbe Karten. Und ich fand auch bei diesem Ding, wo es dann gelb für Union gab, das war zwar schon robustes Einsteigen, aber vor allem ist die Frankfurterin halt hart gefallen. Also das war, glaube ich, schon schmerzhaft, aber da war jetzt das Foul nicht so viel schlimmer als die anderen Fouls. Also dafür konnte man an sich schon gelb geben, aber so, ne, wie du sagst, so richtig hat es halt irgendwie nicht in die Linie gepasst.
Darf ich kurz einsteigen? Ne? Das Thema hart fallen. Ist das jetzt so judomäßig, dass man das üben muss? Oder ist hier, also würdest du, oder sagst du, der Rasen war jetzt da nicht so gut?
Nee, ich glaube, das war einfach ungünstiger Schwerpunkt zum Fallen, sodass die dann so ein bisschen auf den Kopf geklatscht ist, so quasi. Ja. Sah jedenfalls unangenehm aus.
Ja, aber war eine gelbe. Also das hätte gar nicht von der Intensität des Fouls, sondern ich hätte gesagt, so wie das Foul gemacht wurde, quasi taktisch, ist es halt gelb und dann ist gut. Und das hatte ich aber allerdings bei Frankfurt auch gesehen. Einmal haben die am eigenen Strafraum eine Unionsspielerin über die Klinge springen lassen mit sehr viel Dynamik. Ich dachte so, okay, falls den Freistoß, aber gibt es keine Karte. Und das andere Mal war es halt auch aus meiner Sicht taktisches Foul. Nun gut, das hat sich dann gelegt, aber das waren halt so Situationen, wo man dann auch sagt, Da wird dir einerseits das Tempo rausgenommen. Wir kennen das ja dann, Unions Männer spielen das ja ab und zu gerne, dieses Spielchen. So mit kleineren Fouls das Tempo rausnehmen und gleichzeitig keine Gelben kassieren. Und dann ist da irgendwie nicht so viel mehr passiert. Aber in der ersten Halbzeit gab es noch die Verletzung von Dina Orschmann. Ja. Die habe ich aber nicht richtig gesehen. Daniel, kannst genau. du dazu was sagen?
Ich hatte auch nicht so richtig gesehen, wie es dazu kam, aber es hat auf jeden Fall dann eine Weile gedauert. Dann konnte sie ja erstmal weitermachen, konnte sich erstmal aufraffen und aufstehen und weiterspielen. Ehrlich gesagt weiß ich jetzt auch nicht so ganz genau, wie angeschlagen sie dann dabei gewirkt hat, also wie sehr sie gehumpelt hat, habe ich dann nicht so richtig gesehen. Aber es war ja auch schon relativ nah vor der Halbzeit, dass es passiert war, oder zumindest so.
Ja, ja, war ganz
um die 35. glaube ich. Und in der Halbzeit erfolgt ja dann der Wechsel, ne?
Ja.
Genau.
Ich habe die ganze Zeit, also sah ja erstmal irgendwie übel aus. Und also die Verletzung hat sehr viel Schlimmes erahnen lassen. Mhm. Und das besonders Bescheuerte war ja, dass ich glaube gestern oder vorgestern über irgendeine Insta-Story, ich weiß gar nicht mehr, von welchem Account das war, gestolpert bin, wo es darum ging, dass Frauen im Fußball ein 2- bis 8-mal höheres Kreuzbandrissrisiko als Männer haben. Und das habe ich so miteinander in Verknüpfung gebracht. Dachte, okay, sie kann laufen, bitte lass es jetzt nicht so schlimm werden und so. Und ich drücke einfach die Daumen, dass sie wiederkommt, weil gerade so, was Ballbehauptung und so betrifft, wäre es, glaube ich, ein krasser Verlust.
Nadina kann halt
wirklich nach der Freude
bin. Das ist schon echt beeindruckend. Ja, ich habe halt einfach gedacht, wenn sie, also sie blieb halt wirklich lange liegen, die Behandlung hat ein bisschen gedauert und Dijkman hat sich auch eher doll Sorgen gemacht, habe aber auch nicht gesehen, wie das zu dieser Situation kam und dachte, gut, wenn sie weiterspielt, dann war es vielleicht nicht so wild und ich hoffe einfach, dass es prophylaktisch ist, dass sie draußen geblieben ist, also dass es eher war, damit da nichts weiteres passiert, dass sie einfach nächste Woche wieder auf dem Platz stehen kann.
Ja, dann zweite Halbzeit.
Ja, also in der ersten Halbzeit gab es dann ja zumindest noch eine gute Chance, ne, nach dem Freistoß, ich glaube von Moreitu auf Marku.
Klar.
Ja, das war dann nochmal eine starke Parade von der Torhüterin.
Die war leider sehr, sehr stark, die Parade.
Ja.
Das war die Situation, wo ihr 3 Minuten vor mir schon geschrieben habt, krass Parade und dann kam ich erst dran.
Ja, in der Tat. Ja. Da hat man so das Gefühl, ja, vielleicht klappt es jetzt doch, dass man sich so ein bisschen langsam ranarbeitet, sich annähert. Aber das war dann im Endeffekt die klarste Torchance, die es in der ersten Halbzeit gab. Wie gesagt, stark gehalten von Lina Alteburg im Tor von Frankfurt. Ja.
Nee, war tatsächlich super. Zu den Zeiten da, ja, die da, also mit, oder beziehungsweise zu dieser Zeitverzögerung. Das passiert dann irgendwann, ich weiß auch nicht wie. Also ich schalte halt ein, bin eigentlich normal und irgendwann hängt man so hinten dran. Bin dann irgendwann zu Steffi gegangen, die woanders das geschaut hatte und hab dann halt so diese Torschance aus der zweiten Halbzeit gesehen. Aber die war dann im Chat schon 6 Minuten alt. Und wo ich dann gesagt habe, komm, wir müssen jetzt mal neu starten. Und man muss bloß beim Neustart vorsichtig sein, dass man irgendwie eine Zeit abpasst, toi, 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 wo hoffentlich nichts passiert, weil man braucht ungefähr eine Minute, um sich nochmal alle Werbespots anzugucken.
Genau, bis alles wieder da ist.
Bis alles wieder da ist. Also
und man verpasst ja dann auch logischerweise das Interim, das man überspringt.
Ja, das sowieso.
Dass man zurück war. Ja,
ja, also das... Also für den Neustart muss man die Zeit, den Zeitpunkt weise wählen.
Ja.
Das ist tatsächlich komisch. Naja, aber ist ja nicht das Komischste an den Übertragungen, insofern geschenkt. Das war insgesamt alles gut. Man kann dann noch nach vorne skippen, sagt Dominik. Ja, man kann immer zu einer bestimmten Zeit irgendwie vor- oder zurück skippen, aber nach hinten habe ich es mal geschafft, bis zu einer Minute zurück zu skippen. Deswegen konnte ich mir nämlich dieses Gegentor, Daniel, über das wir jetzt mal reden in der zweiten Halbzeit, nochmal angucken. Weil, also ich habe es erst so richtig mitbekommen, wie gefährlich es wurde dann, als die Frankfurterin am linken Flügel zur Flanke ansetzte und dachte, oh Gott. Und sah dann, wie sich, Name schon vergessen, Verteidigerin von Union dann zu der ersten Frankfurterin hin orientierte, von der der Ball dann so wegtropfte zu der zweiten Frankfurterin, die dann frei stand.
Ich glaube, Steinert war die, die rausrücken musste und Weiß dann die, die hinterher rücken musste.
Oder umgekehrt. Aber das, ja. Ich will da jetzt auch nichts sagen. Das war ja quasi das letzte Glied in der langen Fehlerkette. Das, die Situation hat aber mit einem Einwurf für Union begonnen.
Eben. Und da habe ich nicht so ganz verstanden, es war irgendwie unnötig, dieser Ballverlust. Und halt nervigerweise ne, Einwurf so 10 Meter, 15 Meter in der gegnerischen Hälfte, ist dann logischerweise auch eine Situation, wo man sich insgesamt nach vorne orientiert und wo man dann halt dadurch auch ein Stück weit offen steht, dann eben den Ball verliert, dann ist es auch ein guter langer Ball hinter die Kette, also auch naheliegend, aber und insofern auch zu einfach, aber die Frankfurterin geht dann außen halt gut ins Dribbling, kommt gut zu der Flanke und wie gesagt, dann war die ganze Zuordnung irgendwie falsch und stand halt eine Frankfurterin zu viel im Strafraum.
Ja, da konnte dann Kara Böse auch nichts mehr machen.
Nee.
Und habe aber gedacht, ist natürlich super scheiße. Das ist so wie früher, wenn Union bei den Männern unter Urs Fischer 1-0 geführt hat. Mhm. Da denkst du als gegnerische Mannschaft auch so, schade. Können wir jetzt gehen? Weil das war ja genau das, was Frankfurt wollte.
Also ja.
Das war dann halt so, wo ich dachte, oh scheiße. Aber ich fand, Union hat trotzdem so für sich da versucht, immer wieder, also die haben nicht aufgesteckt, sondern haben eine Situation geschaffen. Es gibt ja in der 67. Minute dann auch dieses Tor von Judith Steinert.
Hm.
Und das angeblich abseits gewesen sein soll.
Ja, also da ging es mir so, es war wiederum, Union bricht auf seiner eigenen rechten Seite durch, kommt zum Abschluss, der wird pariert und dann in der Mitte der Abstauber ist dann, wird dann eigentlich verwandelt, zählt dann als Abseits. Das war wiederum für mich so ein Moment, wo ich selber beim Gucken auch erst dann in die Mitte geguckt habe, als der Ball dahin kam und deswegen auch nicht mitbekommen habe, wie sich die Situation in der Mitte entwickelt hatte. Und ob das dann wirklich Abseits war, also ich habe, das habe ich live sozusagen nicht gesehen.
You'll never know in der zweiten Liga bei den Frauen.
Aber nach allem, was man so, die Wahrnehmung um mich rum und was man davon in den Bildern sich rekonstruieren konnte, sah es schon sehr danach aus, als ob da eher ein paar Meter nicht Abseits waren.
Ja.
Was natürlich ärgerlich ist.
Ich glaube ja, dass manche Assistentinnen da auch erst hinschauen, wenn der Ball schon da ist.
Hm.
Also möchte ich sagen, das ist dann halt so. Ist jetzt nicht das erste Mal in der Liga so, dass das passiert ist. Andererseits, ja, was soll man sagen? Das Spiel plätscherte dann so ein bisschen vor sich hin.
War halt die Sorte Spiel, wo man keine Tore übrig hat.
Nee,
das zum nicht anerkannt kriegen. Ja.
Irgendwer hatte, wir haben das ja so quasi im Chat mitverfolgt, so mit den anderen Union-Fans, die das geschaut haben. Irgendjemand hatte ganz am Anfang schon geschrieben, das wird so ein Spiel werden, wo es nicht so viele Tore geben wird und Chancen. Und wo ich am Anfang noch dachte, Quatsch, es geht doch voll los hier und so. Hm. Stellt sich raus, da hatte jemand mehr Ahnung als ich. Und das war so eine zähe Bude hinten raus. War es dann teilweise so, dass Frankfurt hätte noch eher das 2-0 machen können?
Die hatten jetzt auch nicht viele Chancen. Also insgesamt hatte Frankfurt jetzt auch nicht viele klare Chancen. Schon genug, dass es in Ordnung ging, dass sie geführt haben. Hatten dann noch einen Konter, wo sie wiederum einen halb hohen Ball auf den zweiten Pfosten gespielt haben. Und dann die Stürmerin Marlene Wild den halt nicht richtig getroffen hat und den so übers Tor gelöffelt hat, aus kurzer Entfernung. War jetzt, glaube ich, auch nicht ganz einfach, den aus der Luft zu nehmen, aber schon. Also so, wenn man einfach erstmal guckt, hat, dachte man sich, schwerer, den nicht reinzumachen, aber war auch, glaube ich, nicht ganz so einfach. Das war jedenfalls noch die eine Chance, wo durch halt die Möglichkeit noch bestand, noch in der Schlussphase den Ausgleich zu machen. Aber dazu gab es eigentlich auch nur keine richtig klaren Chancen. Es gab so ein paar Standardsituationen, die halbwegs gefährlich waren. Es gab noch einen Fernschuss, ich glaube, von Marku, der einigermaßen gefährlich aussah. Oder Janitz, ich weiß es gerade nicht mehr genau. Und noch eine schöne Kombination von E.K. Reisner, die generell engagiert, aber ein bisschen unglücklich war in dem Spiel.
Ja, im Gegensatz
mit Sarah Abusar. Ja. Das war noch die gefährlichste Annäherung dann im Endeffekt. Aber ja, es wäre schon okay gewesen, da zumindest einen Punkt mitzunehmen. Das wäre auch nicht unverdient gewesen. Aber es gibt auch genug Erklärungen dafür, dass es halt in dem Spiel nicht gereicht hat.
Gut. Wie gesagt, passiert. Nürnberg hat gewonnen parallel. Union 7 Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Aufstiegsplatz. Das ist immer noch sehr komfortabel. Aber man braucht schon noch ein paar Siege, um jetzt hier irgendwie auch die Sache mit dem Aufstieg sicher zu machen. Die nächste Chance gibt es dann beim Heimspiel gegen Ingolstadt.
Auf jeden Fall hat man, wenn man sich anguckt, was die Trainerin, was die Spielerinnen nach dem Spiel gesagt haben, sieht man schon, dass die nicht dazu neigen, sich auf diesem Vorsprung, den paar Punkten auszuruhen. Also auf der Webseite von Union wird Anna Weiß zitiert, jeder muss sich hinterfragen und die Antworten bei sich selbst suchen. Das ist halt ein Spiel, weil das nicht auf dem Standard war, wie sie sich eigentlich von sich selber verlangen. Also ich glaube, da ist die die Selbstkritik schon so, so stark am oder die Messlatte, die an sich selber angelegt wird, so hoch, dass man, glaube ich, nicht, wie gesagt, nicht darauf ausruht, dass es ja schon reichen wird mit den 7 Punkten Vorsprung.
Ich glaube, wenn man so reingeht, dann wird es auch nicht reichen.
Ja.
Dafür ist es ja dann doch ein bisschen zu dicht da oben alles. Ich glaube, Nürnberg mit jetzt, glaube ich, 13 Punkten Vorsprung, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die können schon so ein bisschen anfeiern, würde ich sagen.
Die können schon mal Bier kalt stellen.
Genau. Aber so für Union, das ist schon, also ich finde die Leistungsdichte schon interessant, aber es ist halt, bis auf Nürnberg und eigentlich Union, sind die anderen Mannschaften nicht konstant genug.
Und ich hatte schon den Eindruck, dass das eine irre konstante Saison war. Eigentlich fast wie die letzte, das habe ich überhaupt nie erwartet in der zweiten Liga. Überhaupt nie.
Nee.
Also ich finde das eine wahnsinnig beeindruckende Leistung bis hierhin.
Ist ja auch erst die zweite Niederlage in der Liga.
Ja.
Ja, also insofern mal schauen. Selbstläufer wird sicher nicht. Aber Frankfurt ist halt auch, die haben es gut gemacht.
Ja.
Muss man halt auch sagen.
Das kann man auch mal anerkennen.
Ja, ich hoffe jetzt, dass irgendwie wieder Spielerinnen zurückkommen bei Union.
Ja.
Und dass Dina Oschmann nicht ernsthaft verletzt ist.
Ja, gut. Auf jeden Fall da alles Gute.
Ja. Genau.
Ja.
Dann kommen wir zu dem anderen Spiel. Und zwar die Männer haben noch weiter weggespielt.
In Freiburg.
Kurz vor Basel, wie es so schön hieß.
Aber kann man sich ja mehr oder weniger in denselben Zug teilen. Das andere Spiel ging ja auch ein bisschen später los. Der Zug aus Berlin fährt ja in Frankfurt vorbei.
Ja, aber das hätte man nicht hinbekommen. Also an den Orten gleichzeitig irgendwie dann aufzutauchen. Also während das Spiel der Frauen noch lief, wurde in Freiburg schon angepfiffen. Und wir hatten wieder die Sache mit den 2 Monitoren.
Und der Verwirrung, die Leute berichtet haben, dass man dann auf dem einen Monitor das Team in Schwarz anfeuern und auf dem anderen Team gegen das Team in Schwarz anfeuern muss. Kompliziert.
Ist tatsächlich kompliziert. Und wir haben es aber geschafft. Wir haben nämlich bei Datsen, bei den Männern, den Ton erstmal leise gehabt.
Ja.
Und danach hörte das eine auf und dann ging es bei dem anderen auch so richtig los. Insofern, hey. Und ich kann da jetzt deswegen auch zu Vorberichterstattung gar nicht so viel sagen, sondern wir haben dieses Spiel so gesehen.
Wir sind so vom einen in das andere Spiel drin.
Das war so ein fließender Übergang.
Ja.
Und muss aber sagen, mir hat das schon ganz gut gefallen, wie es so sich anließ, weil es halt auch wieder so eine Intensität hatte. Also die Männer sind ja eine Wundertüte diese Saison. Aber du so weißt ja nach jedem Spieltag nicht, was du kriegst.
Ja.
Und so ein bisschen ging auch dieses Tachi-Sacht in diese Richtung, dass ich nach der Länderspielpause damit so befasst hatte, na, schön gefeiert und so, die Punkte und wer jetzt glaubt, das geht hier so easy peasy weiter und nicht so und Kram und so. Und ich dachte, oh. Und Freiburg ist aber halt, also Union in Freiburg kann halt auch in beide Richtungen so richtig, also erinnert ihr euch noch an die Spiele mit den vielen Elfmetern? Gab's ja auch.
Ich erinnere mich an alle Sorten von Spielen in Freiburg, irgendwie.
Ja.
Verschiedene Stadien, klare Niederlagen. Das ist ein Spiel, wo ich glaube, Andras Schäfer dieses Dribbling im Strafraum gemacht hat und wir, glaube ich, 4-1, 3-1 gewonnen haben. Also irgendwie, ne, wie du sagst, ging mal so und mal so.
Ja, es ging jetzt ein bisschen beliebiger, als ich das meinte. Ich wollte nur sagen, das waren jetzt selten langweilige Spiele.
Ja, das ist richtig. Ja.
Und auch und die Spiele in Freiburg sind halt für Union auch so wie in dieser Saison. Du weißt halt auch nicht, was für eine Union du da siehst.
Das wusste Freiburg auch nie.
Und Freiburg kam ja mit einer Serie, die es zu beenden gab. So und so viele Spiele irgendwie nicht verloren.
Freiburg hatte nicht damit gerechnet, dass ausgerechnet Union diese Serie beenden würde.
Ja, wir beenden ja viele aber vor allem Serien.
Die hatten aber vor allem auch viermal in Folge unentschieden gespielt. Deswegen war da jetzt, also die kamen jetzt auch nicht aus dem Megalauf, obwohl trotz ungeschlagen Serie.
Ja. Und
naja, wir aber auch nicht.
Und
naja.
Wir sind in dieser Saison nicht so als Übermannschaft verschrien, sag ich mal.
Ja, aber immerhin schon mal zwei Spiele umgeschlagen.
Genau. Und wenn wir so in dieses Spiel so rübergeslidet sind, ging es dann auch relativ schnell zum 1-0 für Freiburg.
Ja, erstmal noch ging es ja mit einer schlechten Nachricht los. Nämlich nach 5 Minuten schon eine Verletzung, die dann.
Ah, das war meine letzte Notiz hier. Wu verletzt raus.
Ja.
Der hatte sich ja gleich am Anfang verletzt, hat dann noch ein bisschen weitergemacht und hat sich dann zu Boden.
Was war da passiert? Das hatte ich nicht so wirklich mitbekommen. Einfach irgendwie Muskelkram oder war es
irgendwie. Nee, ich bin kein Arzt. Wirklich, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Saf war im Zweikampf, aber ich glaube, es war ohne Kontakt vom Gegner. Also. Hm. Das dürfte wahrscheinlich diese Muskelnummer, aber eigentlich, naja, keine Ahnung. Ich weiß es einfach nicht.
Gut.
Aber war es ja am Anfang, glaube ich, nach 1 oder 2 Minuten schon?
Ja. Nach 8 Minuten gab es dann jedenfalls schon den Wechsel, wo dann Skarka
für ihn reinkam. Ohne Fremdeinwirkung übrigens, schreibt Dings die Pressemitteilung von Union.
Ja, ich denke die ganze Zeit, wenn du da was hast, eigentlich spürst du es ja, dass es nicht weitergeht. Aber keine Ahnung.
Ja, man probiert es halt noch mit dem berühmten Rauslaufen. Ne?
Entschuldigung. Das muss so ein Profi-Ding sein. Also wenn ich mir was getan habe,
ist vor allem so ein Kreisliga-Ding.
Rauslaufen. Ja. Nee, aber tatsächlich, der muss raus, Skarke kam rein und ich dachte, cool, da kommt der Skarke, bei dem es ja so ein Krisenmediengespräch im Prinzip unter der Woche gab, dass er nicht trifft. Also es war so ein bisschen Thema. Und ich dachte, na schön, das wird witzig, weil mit Skarka ist ja jemand, der mehr fürs Tempo kommt und wo jemand, der so mehr spielerisch Elemente reinbringt. Aber
also ich weiß nicht, ich würde sagen, also Skarka ist ja einerseits Tempo, aber auch schon abschlussorientiert hat. Und Jong ist ja vor allem auch einer, der viel Laufarbeit, viel Defensivarbeit auch macht und kluge Konter läuft. Also ich würde eher sagen, so auch wenn Skarke ja auch schon in dieser Flügelverteidigerposition gespielt hat, würde ich Jong noch eher so ein bisschen umfänglicher nach hinten orientiert sehen und Skarke eher so als Durchschlagskraft mit reinbringend. Noch mehr als Jong, auch wenn Jong ja zuletzt auch mal ein Tor gemacht hat. Würde aber das eigentlich gar nicht so sehen, dass dass da jetzt Kreativität mitfehlt. Skarke hat ja dann auch gleich eine starke Aktion, diese Kombination mit von ihm, wo er, glaube ich, sogar einen Hackentrick spielt und damit auf Hollerbach passt, der dann nochmal auf Ilic und der den Abschluss macht. Das war ja eigentlich insgesamt die erste Chance im Spiel, soweit ich es mitgekriegt habe. Und so Aktionen kann Skaki ja schon auch und hat ja auch so ein bisschen diese Variabilität, dass er auch abwechselnd im Pressing zumindest die Spitze mit übernehmen kann. Ja, ich würde sagen, die sind eh relativ nah beieinander vom Niveau her.
Was soll ich dazu sagen?
Ja.
Genau, ja.
Ja. Wenn jemand recht hat, sagt manchmal einfach ja.
Also, weiß ich ja auch, was ich damit sagen wollte, ich verspreche mir von Skarke schon eigentlich auch was. Auch in Jong jetzt in den letzten Spielen, ne, wie gesagt, vor allem in diesem mannschaftslinigen Ding auch einen guten Job gemacht hat.
Ich möchte übrigens nicht sagen, dass ich hier irgendwas das von vornherein, ja, ich habe hier nichts gegen Skarke gesagt. Überhaupt nicht.
Okay.
Sondern ich wollte nur sagen, dass ich das in Zusammenhang mit der ich treffe nicht Geschichte gebracht habe. Und dann war ich so, hui. Aber eigentlich hatte ich so das Gefühl, es ist ganz gut. Die beiden Mannschaften bearbeiten sich. Es war nicht so, dass Union passiv war. Die haben versucht, da in die Duelle zu kommen. Und dann kam halt dieses 0:1. Und ich dachte so, das war ein bisschen einfach. Weiß ja nicht, wie es dir da so ging, Daniel, aber das war so ein Tor, dass der lange Ball lief dann halt rechts runter und dann kam von Grifo, glaube ich, diese Hereingabe, an der an die Trimmel nicht richtig rankam. Ich glaube, der hat sich so orientiert, dass er versucht hat, den Ball vorher abzufangen. Das hat sich von seinem Gegenspieler wegorientiert hin zu diesem Ball. Was, glaube ich, wenn es funktioniert hätte, auch okay gewesen wäre. Allerdings hat es halt nicht funktioniert.
Ja, ist halt schwierig, wenn du ja eigentlich nur diesen Gegenspieler zu verteidigen hast in dem Fall dann. Also ne, Trimmel war so ungefähr Höhe Elfmeterpunkt und musste halt diese Reingabe verteidigen. Aber Höhler hat sich hinter ihm noch ein bisschen anders abgesetzt, als er sich bewegt hat. Und wenn du gleichzeitig halt den Angreifer hinter dir abschirmen musst und aber auch nach dem Ball gucken, um zu gucken, wo der herkommt, dann ist halt die Gefahr grundsätzlich da, dass sich der Stürmer in deinem Rücken wegstehlen kann. Grundsätzlich war da aber auch die Zuordnung vorher auch schon kaputt. Also so das Rausrücken und Absichern in der Dreierkette hat da nicht funktioniert. Deswegen war Tuchi dann so ein bisschen gestrandet, während Freiburg da die Kombination gespielt hat und dann eben Grifo geschickt hat. Und deswegen war Trimmel dann halt auch alleine in der Mitte, der diesen Passweg verteidigen musste und hatte dann eine undankbare Aufgabe auch, würde ich sagen.
Ja, und das war halt einfach ein enorm guter Ball von Grifo.
Das ist richtig. Und wie gesagt, auch clever von Höhler. Ja,
ja, den kann ich weiß auch nicht, warum, den kann ich überhaupt nicht leiden. Ich weiß,
weil er öfters gegen Union Tore schießt, glaube ich.
Ja, das denkt man ja immer, aber ich weiß es nicht. Ja. Ist bestimmt ein volldufter Typ. Aber es gibt ja so eine Antipathien, die wirklich gar keine Basis haben. Und das ist so eine. Und da war ich so interessiert, wie denn Union da reagieren wird. Aber ich hatte gar nicht so viel Zeit, mir Gedanken darüber zu machen. Weil aus dem Hintergrund musste Khedira schießen.
Ja, ne, wenn man bei Union sagen konnte, dass da irgendwie die Zuordnung nicht gestimmt hat, dann kann man das so ein bisschen auch bei Freiburg sagen, weil wenn man mal mitzählt, da sind ungefähr 8 Freiburger, die näher an Khedira sind als der nächste Union-Spieler, aber halt alle auch ungefähr genau 9,15 Meter weg. Während Khedira am Strafraumrand zum Schuss kommt und dann auch wunderbar in diesen Ball reinlaufen und den rufen kann. Also das war sah sehr zufriedenstellend aus, wie er den dann aus vollem Lauf, mit vollem Spann schießen konnte.
Das war so ein Schuss. Den habe ich mir früher immer auf dem Bolzplatz vorgestellt. Also erstens, klar, dieser Sicherheitsabstand, der Ball kommt quasi fast zum Liegen, relativ, ja. Und dann mit Vollsprint hast du 10 Meter, um zum Ball hinzurennen. Niemand rennt da zum Blocken und so weiter und so fort. Und dann hämmerst du den durch. Das ist ja wirklich so ein Traumtor. Also, was man sich erträumt. Ja. Also, so, ja, das ist so. Ich glaube, das wollen wir alle mal schießen. Das
hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Weil es auch so schön, also so zügig kam, bevor ich irgendwie in Depression verfallen konnte. Da wirklich so, oh, das ist ja überraschend, das war sehr schön. Also ja. Aus vielen Gründen war das schön. Und auch bei Rani.
Ja, ich glaube, wenn man irgendwie mal eine Gerade so mit einem Ball ziehen möchte, dann kann man diesen Schuss dafür nehmen.
Ja. Dann war das wirklich so, dass vor 4 Jahren in Freiburg das letzte Tor war? Oder nur war das auch schon mal, wo Rani Khedira ein Tor geschossen hat? Das war irgendwie, das kam in der generell so mittelinformativen Sportschau-Reportage, kam das irgendwie nur so komisch rüber.
Das müsste
aber in Wien war der irgendwann schon mal in Freiburg ein Tor geschossen.
Also müsste ich jetzt auch live recherchieren. Aber ich kann
so ganz kann es nicht sein. Also letzte Saison hat er tatsächlich kein Tor gemacht. 2022, 2023 aber auch schon 2 Tore für uns. Davor in der Saison auch keins. Davor, ja, keine Ahnung, Augsburg. Also, ja.
Ich sage,
ein bisschen her war es auf jeden Fall, dass Rani Khedira ein Tor schießen konnte.
Er schießt nur die wichtigen Tore.
Genau.
Ja, 3 Tore jetzt in 143 Spielen für Union.
Dann waren die anderen nie wichtig.
Ja, der braucht, weißt du, also ist ich so ein Rani Khedira mal dazu. Nee, Quatsch. Das haben sie ihm quasi aufgelegt jetzt. Die Freiburger.
Ja.
Nee, letzten Endes war das ja auch, war das ein Assist von Hollerbach am Ende? War der so irgendwie am Ball noch oder hat er bloß den Freiburger davon abgehalten?
Also auf jeden Fall. Auf jeden Fall hat ja Christopher Trimmel den Ball in den Strafraum reingechippt und dann war es Ilic, der ihn abgelegt hat und also Hollerbach war aber nicht mehr an den Ball gekommen, sondern da war nur der Freiburger, der vor ihm dran war.
Okay.
Ja.
Das war jedenfalls sehr wichtig, also Steffi hat schon recht, also wir brauchten uns da keine Gedanken machen.
Es war wirklich ein ganz großes Aufatmen, weil irgendwie nach dem Gegentor dachte ich erstmal so, oh nee, dann ist schon wieder los. Und dann habe ich gesagt, oh schade, Strähne schon wieder vorbei. Man wird ja irgendwie, wie soll ich sagen, man stumpft ein bisschen ab und gewöhnt sich auch an dieses Verlieren und auch an dieses Trauer bewältigen müssen. Ja, man hat ja so dann irgendwann Strategien. Und tatsächlich war das ich habe da wieder viel mehr Anteil an dem Spiel genommen. Um nicht zu sagen, ich war am Ende kurz vorm Herzkasper, weil ich dachte so, pfeif ab. Ja, es hat mich wieder mehr aufgeregt, als ich wollte. Aber völlig okay, ich nehme das hin. Wenn das der Preis ist für 3 Punkte, zahle ich den.
Ja, ich möchte betonen, als jemand, der neben Steffi saß, dass sie vielleicht gesagt hat, ich habe mich schon lange nicht mehr so aufgeregt und so. Und ich so, doch, vor 2 Wochen gegen Bayern.
So richtig.
Oh ja.
Aber die Saison war so nicht. Die Saison war einfach nicht. Du musst Katzen tot streichen, sonst kannst du dich überhaupt nicht mehr beruhigen irgendwie. Aber es war sehr schön. Ich habe mich sehr gefreut über das Tor und ich habe mich sehr gefreut für Rani und ich habe mich sehr gefreut für mich.
Ich habe, wie soll ich sagen?
Du warst komplett gechillt.
Ja, am Ende. Genau wie Niesbert. Aber jetzt hier in der ersten Halbzeit eigentlich noch gar nicht so, weil ich dann immer noch nicht wusste, wo dieses Spiel hingeht. Und es sah dann aber schon so aus, als ob es so ein bisschen für Union in die Richtung erstmal geht. Aber Daniel, willst du ein bisschen was noch zur ersten Halbzeit sagen?
Da habe ich ja jetzt nichts weiter gesehen und auch eigentlich nichts weiter gehört, weil, wie gesagt, in der Sportschau-Audio-Reportage hat man nur so einen ungefähren Eindruck davon bekommen, was da passiert ist. Es gab ja dann noch diese Atubolu-Geschichte,
genau,
die noch in der ersten Halbzeit war.
Da kann ich ein bisschen was zu erzählen, aber vielleicht kurz Sportschau-Audio-Kommentar. Muss sehr super gewesen sein, sehr viel Hingabe für die Wasserflaschen von Steffen Baumgart, der sie offensichtlich so trägt wie ich mit 19 die Bierflasche, nämlich in der hinteren Hosentasche.
Ja, wenn man die Hände frei raucht, ich finde das total nachvollziehbar.
Ich habe andere Sachen gemacht damals als Steffen Baumgart jetzt.
Das ist korrekt, hattest du einen anderen Beruf? Nicht Fußballtrainer?
Ich hatte gar keinen Beruf.
Nicht Fußballtrainer? Anderer Beruf?
Ja.
Gut.
Ja, wir wollen da nicht so weiter ins Detail gehen.
Es muss jedenfalls ganz schön furchtbar gewesen sein und ganz schön weit weg vom Thema geführt haben.
Ja, also nicht nah am Spiel. Aber zu dem Zusammenprall, das waren, glaube ich, Atubolu und Ginter,
ja,
die da zusammengeprallt sind. Beziehungsweise zusammenprallen kann man es nicht richtig nennen, weil Atubolu mit den Fäusten den Ball weghauen möchte, was er auch schafft. Aber gleichzeitig haut er auch Ginter weg und prallt dann mit, ich sag mal, mit dem Brustkorb, glaube ich, in Ginters Ellenbogen oder Schulter. Und das war das, wo ich dachte, ui, das ist schmerzhaft. Ja. Und Ginter schmerzhaft, weil Faust an der Schläfe quasi. Mhm. Und das sah mir so aus, wo ich dachte so, oh, wenn das ein Rippenbruch ist, aua, aua, aua. Mhm. Und dann sah es aber so aus, als ob es irgendwie weitergehen kann zur Halbzeit oder in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, wann Atubolu ausgewechselt wurde.
Ich kann das für dich nach.
Aber jedenfalls musste er raus und dann kam ein Freiburger Torhüter mit einem bewundernswerten Schnurri rein. Schnurri sowieso mein Thema.
Um Gottes Willen. Ja, ja, mach du nur.
Ja, gut. Das dazu, Daniel. Also habe ich dich jetzt zu diesem Zusammenprall.
In der 57. hat Daniel gezeigt, dass er nicht mehr weiterspielen kann. Und ließ sich für Florian Müller auswechseln.
Okay.
Ja. Aber da war ja schon das 2-1 für Union dann schon passiert in der Zwischenzeit. Und glaube ich, ohne dass dieser Vorfall da einen Einfluss drauf hat.
Richtig. Und bevor wir über dieses Tor reden, müssen wir darüber reden, ist es eigentlich okay, wenn man so zeitig in der zweiten Halbzeit das 2-1 schießt?
Ich würde sagen, ja.
Ich nehme alles, prinzipiell. Ich zittere also dann halt länger.
Ja. 2-1 schießen schon mal besser als 2-1 nicht schießen.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Und noch besser als 1-2 kassieren.
Ja.
Richtig.
Ja. Okay.
Aber ist ja auch bemerkenswert, in Frankfurt neulich hat es ja schon geklappt, nach 1-0 Rückstand noch 2-1 zu gewinnen, jetzt wieder.
Gegen und München auch 1-0 Rückstand.
Genau. Wie lange war das vorher her? Also irgendwie gab es auch absurd lange Strecke, in der irgendwie nach Rückstand nicht mehr drin gewesen war.
Ich würde sagen 3 Jahre.
Von daher scheint man da ja schon irgendwie ein bisschen Schwung mitgenommen zu haben, vielleicht auch aus dem Spiel da in Freiburg, in Frankfurt.
Ja, das, also prinzipiell gut, weshalb ich mich ja nicht gar nicht sagen, also erstmal ein Tor für Union ist immer ein gutes Tor.
Genau,
so. Das
sind die einzigen guten Tore.
Und prinzipiell ist auch egal, wann es fällt, Hauptsache es fällt. So, das erstmal vorneweg. Aber es hat halt diesen Zustand und das war das, was auch Steffi, glaube ich, so fertig gemacht hat, ausgelöst, dass wir eigentlich dachten, ah, Freiburg, da werden wir wahrscheinlich nicht holen, ah, ein Unentschieden wäre richtig gut. So bin ich in dieses Spiel gegangen und ab diesem 2-1 hatte ich was zu verlieren. Und genau. Das hat
genau, bitte.
Und das führt ja dann dazu, dass man so dieses, oh, ja. So, und da fand ich, wann ist das Tor gefallen? 49., 47., relativ zeitig. Da war noch viel Zeit.
Ja.
Ja.
Aber wir können mal über dieses hervorragende Tor sprechen. Also erstmal mit so einem Classic Union, wir sind gerade aufgestiegen, langen Ball. Der von Christopher Trimmel per Kopf irgendwie weitergeleitet wurde.
Ja, Abschlag von Renault, Weiterleitung und dann Ilic, der den schön in den Lauf von Skarke spielt.
Genau. Und dann macht Skarke und das, was
für sich selber einleitet sozusagen. Ja.
Genau. Und das Beste, und muss man auch sagen, im vierten Interview danach fand auch Benedikt Hollerbach, dass er das richtig toll gemacht hat. Wir nämlich auf den kurzen Pfosten gelaufen ist, aber ich habe schon in der Entstellung gedacht, wie geil zieht er den Gegenspieler da mit nach vorne und Ilic bekommt hinten den Kopfball gegen den Lauf von Atubolu, Tor.
Ja. Und jetzt, wo ich es gerade nochmal gesehen habe, dachte ich mir, vielleicht Atubolu in Topform und Topverfassung da doch auch in der Lage, noch dynamischer drauf zu reagieren.
Sensationell von Union gemacht, Daniel.
Ja. Ruhe. Ja, tatsächlich, weil ist ja auch eine Flanke auf den zweiten Pfosten, das heißt, Adebolo muss erstmal mit rüberrücken, das heißt, dann schon gegen die Laufrichtung, also schon auch schwierig, da dann runterzukommen und Ilic platziert ihn auch gut, ne? Ja. Drückt den gut runter und so quasi weit vom Schwerpunkt von Adebolo weg, sodass der sich auch schon sehr katzenartig dann hätte verbiegen müssen, um da dran zu kommen. Und vielleicht, ne, so am Peak seiner Katzenhaftigkeit war er dann vielleicht nicht. Ja.
Ja, also das war super. Ich glaube, Steffen Baumgart hat ja dann, der war ja auch noch im Interview, also bei Datsun haben sie, glaube ich, alle, bis auf den Busfahrer interviewt. Und
auch Steffen der kommt Baumgart, dann bei 93 zu Wort.
Ja, und Steffen Baumgart hat ja dann auch nochmal gesagt, dass sie das, also dass das auch so gemacht werden sollte, also auch dieses schnelle, direkte Spiel. Und ich denke so, ja, ich glaube, das wollte aber jeder Trainer bei Union bisher etablieren. Und es war jetzt auch nur eine, also ein Spiel jetzt, wo das mal auch so gut geklappt hat. Wir müssen ja auch.
Mal
also,
klappt es halt auch.
Und darfst jetzt auch nicht so hochjessen. Aber was ich halt auch krass fand, und Dominik wirft ja auch uns den Kicker-Artikel dazu rein, der hat ja auch gesagt, das Stürmer sein bei Union ist jetzt nicht so einfach. Und da hätte ich jetzt gesagt, ja, das ist auch wirklich, glaube ich, einer der undankbarsten Jobs aktuell.
Ja.
Also seit aktuell, seit einigen Jahren.
Ja.
So. Und für Ilić selbst sowieso. Also hat er jetzt auch eine interessante Phase da bei Union bisher gehabt. Insofern mal schauen. Also wenn sich das jetzt irgendwie noch ein bisschen ausgeht, dann cool. Hat mich erstmal gefreut, dass er überhaupt getroffen hat. Und das war einfach so ein schönes Tor.
Das war so ein Bilderbuchtor. Das sah aus wie einstudiert und stellt sich raus, es war einstudiert. Das ist schön, wenn Dinge einfach funktionieren.
Ja, eben.
Ja, aber...
Sprich.
Ja, scheint ja jetzt auch schon so ein bisschen anzukommen zumindest. Ne? Hat jetzt gegen Hoffenheim, gegen Gladbach ein Tor gemacht. Jetzt dann dazwischen ja auch schon okay Spiele, zumindest fand ich ihn gegen Frankfurt jetzt auch nicht schlecht. Jetzt wieder ein Tor. Und der ist ja, darf man ja auch nicht vergessen, ist ja auch erst seit kurzem da. Also dem würde ich da, glaube ich, schon noch ein bisschen Eingewöhnungszeit geben, bevor man da irgendwie sagt, wie gut der individuell dann reinpasst und, oder nicht.
Also irgendwann muss man sich entscheiden, ist ja nur ausgeliehen aus von Lille.
Das ist richtig, ja.
Also deswegen weiß ich nicht, also die Zeit, die er jetzt laut Vertrag noch bei uns hat, ist auf jeden Fall kürzer als die, die er bei uns
hat. Ja, fair.
Ja. Also ich habe mal kurz die Fakten gecheckt. Aber ja, es war dann so ein Spiel, wo Union, wie heißt das so schön, Nadelstiche gesetzt hat.
Union hat genervt wie Hulle. Das ist schön.
Ja.
Darf ich meinen Lieblingsszene sagen?
Ja.
Ja.
Weil es war schon relativ am Ende und Ilić, wo er so rumnervt mit einem Ball, wo es Freistoß gab, eigentlich für Freiburg, und er den Ball nicht rausrückt und dann den Ball so halb wegkickt. Und die Freiburger wirklich kurz davor sind, irgendwie so Zähne zu dem Messer.
Ja, die waren kurz davor, sich zu bewaffnen. Aber auch das war so wünsche ich mir Union.
Und es war so richtig ätzend.
Richtig ätzend Terrorfußball Köpenick, genau so.
Aber mir hat es Spaß gemacht und es war halt vor allem...
Hallo.
Das war ja keine dumme Szene. Ja klar, hat er gelb gekriegt dafür, kann man sich drüber aufregen, wenn man möchte. Aber in dem Fall, er wusste ja, dass er sowieso nicht mehr bis zur 90. auf dem Platz stehen wird. Und das macht für mich auch den Eindruck, dass er ein Spieler ist, der weiß, wenn er gelb hat, dass er dann jetzt nicht die zwangsläufig dümmsten Aktionen noch hinterherzieht. Und dafür war das eigentlich eine völlig korrekte Aktion, weil es eher den Gegner aus seinem Rhythmus bringt.
Ja.
Als dich selbst. Und das finde ich halt so geil. Also das, was wir vorhin bei Frankfurt scheiße fanden beim Spiel der Frauen, finden wir hier übrigens super.
Ja. Also auf jeden Fall drei gelbe Karten in der Zeit ab der 81. Minute auf jeden Fall Stabilquote. Ne?
Ja, aber die müssen
aber auch machen. Noch zwei für Freiburg, ja. Was zu deren Genervtheit nochmal spricht.
Ja, die Genervtheit von Freiburg hat sich ja darin dann ausgedrückt, ich mache jetzt hier so ein bisschen Skip, aber dass sie ja am Ende, und deswegen war ich auch so entspannt, ja nur noch irgendwie komische Bälle reingeschlagen haben in den Strafraum. Ja, ich weiß, da sind zwei Bälle nochmal durchgegangen und Grifo hätte und so.
Nun.
Aber im Grunde haben die alles souverän zum Wegköpfen serviert.
Ja, also ne, Freiburg hatte eine richtig gute Chance, wo Frederik Grönow nochmal Weltklasse halten musste.
Sensation.
60. Minute, aber sonst kam da nichts Klares bei raus. Klar ist so eine Schussphase dann nochmal nervös, ne, wie du sagst, fliegen nochmal Bälle durch den Strafraum. War auch ein paar so ein bisschen chaotisch, die dann aber halt dann weggeschlagen wurden. Idealerweise hätte Hollerbach bei der Chance, die er hat, 72. oder Toussaint, als er dann nochmal geschickt wird, das war dann, glaube ich, schon Nachspielzeit. Idealerweise gibt es dann noch ein beruhigendes 3-1, aber das war uns dann auch wie in Frankfurt auch nicht vergönnt.
Aber
das Gefühl, dass er was anbrennt, hatte ich auch nicht.
Aber schickst du Lucas Toussaint, wenn viel grüne Wiese vor ihm liegt?
Wenn es halt nicht anders geht, wenn er halt nur der ist, der da ist. Er hat
das Beste aus der Situation gemacht,
ja.
Weil er, das muss ich sagen, das war schon auch so, der hat beim Fallen wahrscheinlich noch gegrinst. weil den Ball so weggeschoben übers Bein und Freischuss.
Ja, also war der war ja auch nicht mal ungefährlich. Ja,
war super. Also der, deswegen, also ich, oh, wer war denn das? Pipo Inzaghi früher. So ähnlich hat mich dieses Foul erinnert, also wie das gezogen wurde. Weil es war schon clever, weil ich glaube, auch Lucas Toussaint wusste, dass er in der Endgeschwindigkeit da jetzt nicht vorne ist.
Er hat pro 2 Meter einen verloren gegen die
Ich habe es versucht, nett zu sagen. Daniel geht immer dorthin, wo es weh tut. Aber das war, Freiburg war so von der Rolle im Sinne von, die haben ja das gemacht, was sie sonst, wenn sie gut unterwegs sind, dann spielen die ihr Spiel trotzdem.
Hm. Die konnten sich nicht mehr sammeln, die konnten sich nicht mehr konzentrieren. Also die waren völlig aus dem Tritt.
Genau. Hm. Und dann schlägst du halt die Halbfeldflanken. Und versuchst irgendwie, Grifo sind ja Bälle versprungen. Das habe ich von dem auch noch nicht so oft gesehen, was für Bälle ihm da teilweise versprungen sind. Also denen ist irgendwie was abhanden gekommen in dem Spiel. Aber für uns war es super. Und deswegen hat es zwar mit 6 Minuten Nachspielzeit hinten raus ein bisschen länger gedauert, aber mich hat es nicht so nervös gemacht wie Steffi.
Das ist korrekt. Das kann ich so bestätigen.
Oder wie der Datsen-Kommentator sagte, die 3 hinten köpfen alles raus.
Nee, das war ein Spieler von Freiburg im Interview. Der war komplett frustriert und stand dann da und sagte, kannst du machen, willst du die 3 da hinten, die köpfen alles raus. Der war komplett empört. Das hat mir sehr gut gefallen. Die waren ratlos, richtig. Und das hast du so, ja. Hast du ihm angemerkt. So.
Worauf ich eigentlich noch hinaus will, vielleicht bei dem Spiel, und das kann man sich einfach, ich glaube, da müssen wir jetzt mal schauen, was da eigentlich auch draus wird in den nächsten Spielen. Und vielleicht geht es auch in die Richtung, die du vorhin schon angesprochen hattest, mit diesen, sich mit Rückständen arrangieren und dagegenhalten aus den letzten 3 Spielen, ist, dass Union ja eigentlich in dieser Saison immer, wenn es irgendwie wichtig wurde, versagt hat. Ich sage es jetzt mal so bitter, wie es ist. Ja, also die Männer, immer wenn es so Spiele waren, wo man sich aus dem Abstiegskampf... Ich glaube nicht,
wo wichtig war, sondern da, wo du gesagt hast, gegen die musst du aber gewinnen.
Ja.
Nee, aber du hättest ja auch, also du sagst sowas nicht vor einem Spiel gegen Bayern, da erwartest du keine Punkte. Ja, aber die Punkte sind ja genauso viel wert.
Ja, kurz bevor es so richtig in die Krise reinrutscht.
Ja, gut, ja? Das schon, aber eben vor allem deshalb, weil du denkst, dass dieser Bochum, Gegner,
oder so.
Dass dieser Gegner ja quasi schon auf dem Tablett liegt.
Heimspiel gegen Kiel.
Genau, aber deshalb, weil du einfach Kiel nicht zutraust.
Ja. Ja, weil du auch sagst, okay, das sind die Punkte, die, um mal einen früheren Union-Trainer zu zitieren, die einbudgetiert sind.
Genau.
So. Ja, aber die vielleicht man sich auch teurer erarbeiten muss, als man denkt, weil halt das zur eigenen Spielanlage auch passt, dass die schwierig zu holen sind oder so.
Und eigentlich könnte man in dieser Situation ja jetzt auch sein, mit diesen Sonntagsspielen, weil das war ja wieder so eine Situation, wo der Abstand ein bisschen enger hätte werden können, weil Heidenheim gewonnen hat. Und man ist dann so in Zugzwang und muss aber eigentlich und so. Und ich habe so das Gefühl, das lähmt die nicht mehr so. Und ich weiß auch noch nicht, ich kann es auch noch nicht so richtig greifen. Vielleicht ist es jetzt auch einfach nur dieses, es läuft gerade und dann sieht man die Sachen, die laufen. Und wenn es nicht läuft, dann sieht man vor allem die Sachen, die nicht laufen. Und versucht sich da so einen Reim drauf zu machen. Aber vielleicht ist irgendwie dieser Glaube und dieses Urs Fischers gutes Gefühl, ihr erinnert euch, ne, aus dem Christoph Biermann Buch. Vielleicht ist das gerade wieder da. Werden wir
ja
sehen, was in den nächsten Spiele.
Ja, dieses Gefühl steht ja auch immer in einem großen Zusammenhang mit Zufall. Ne?
Also, natürlich.
Je nachdem, wie halt zufällig die Ergebnisse fallen, entsteht oder verschwindet das ja auch und reproduziert sich dann. Das ist ja das Gemeine, dass ne, irgendwie so eine zufällige Entwicklung dann dazu führt, dass einem dann dieses gute Gefühl dann vielleicht fehlt und man und sich dann verstärkt die Abwesenheit davon. Aber diese drei Spiele jetzt in Frankfurt gegen Bayern und in Freiburg, wenn man daraus zumindest nichts gefühlmäßig Gutes jetzt mitnimmt, dann weiß ich auch nicht.
Ja. Nee, und ich meine, wie geil ist das? Du hast die weiteste Heimfahrt der Liga. Und du fährst sie mit 3 Punkten. Ist nicht so, weißt du, ich erinnere mich noch so an, damals war es wahrscheinlich Aue oder so, aber dann hast du so eine Heimfahrt mit einem schlecht gelaunten Uwe Neuhaus im Bus, dann sind wahrscheinlich alle ruhig und so. Und hier war, glaube ich, ganz gute Stimmung oder ist wahrscheinlich noch, dauert ja noch ein bisschen, diese Rückfahrt. Da fährt man auch die, Daniel, du weißt den Kilometerstand besser, 700 Kilometer oder was ist das?
Je nachdem, glaube ich, eher fast noch ein bisschen mehr. Ja.
Ja, also ich, das ist ja Köpenick, ne? Das ist nochmal 100 drauf.
Ja.
Und ganz wichtig, nicht über die Avos-Brücke fahren da.
Generell Brücken, schwieriges Ding.
Ganz schwieriges Ding, jetzt auch in Berlin.
Hm. Jetzt gut. Auch in Ihrem Bundesland. Hm.
Dann hätten wir es soweit.
Es war sehr schön.
Oder wollt ihr noch über irgendwelche Gerüchte irgendwas reden? Nee, ne?
Nö.
Nee, machen wir jetzt nicht.
Nee.
Ich beobachte diese Diskussion, also kurz Kontext irgendwie dieses Oliver Runert, welche Position kommt er zurück, was passiert da eigentlich? Ich beobachte es interessiert, aber das ist so ein Thema, wo die gute alte Unionsschule greift. Da kommt, weil die Leute, die da was jetzt zu sagen haben dazu, sind halt alle bei Union, also das heißt, es sagt keiner was.
Die werden mich das schon wissen lassen, wenn sie sich einig geworden sind. Und wenn sie sich uneinig sind, dann auch früher oder später, ich warte das ab.
Aber der, also, wie sage ich es denn? Ich denke halt darüber nach, ob sich Union nochmal in der sportlichen Leitung neu aufstellt.
Kann schon sein.
Dann denke ich aber, das müsste halt relativ zügig passieren.
Vielleicht ist es doch schon am gestaltet werden.
Ja, vielleicht ist es so. Wenn wir sehen, wir hatten
ich die... Ich denke, dass Union das weiß, dass Union das muss. Also das finde ich jetzt ja. Nicht, also...
Nee, müssen sie ja nicht. Also theoretisch, ne? Also rein faktisch, jetzt kommen wir doch kurz in die Diskussion, aber rein faktisch ist es ja so, dass Oliver Runert ja nach seinem nicht geglückten Bundestagswahlkampf ja wieder in sein Arbeitsverhältnis gehen kann.
Genau.
Weil das ja nur geruht.
Genau, das war der Deal. Also der Deal war einfach genau so.
Und Horst Held ist weiter sportlicher Leiter. Soweit. Also an sich, also von der reinen Vertragssituation selbst.
Ja, okay, das meinte ich tatsächlich, das hatte ich auch nicht. Hm.
Gibt's ja da jetzt nicht so den Anlass. Aber ich habe so ein bisschen, und ich kann es auch nicht weiter artikulieren und auch an nichts festmachen, ich habe so dieses Gefühl, erinnert ihr euch an diese Endphase... Hofschneider 2 war das, glaube ich.
Ich versuche nicht.
Ja, aber...
Wir haben gut verdrängt und würden es gerne dabei belassen.
Aber wurden die Entscheidungen auch vorher getroffen.
Ja.
Aber dann ausgeführt erst nach dem sicheren Klassenerhalt.
Ja, ich denke auch, dass das eine Baustelle ist, die du gerade nicht brauchen kannst.
Nee, jetzt sowieso nicht.
Genau.
Aber die Frage ist, ich habe überhaupt gar kein Gefühl, ob Zeit kommt oder ob ich nur das Gefühl habe, dass es kommen könnte jetzt.
Weiß ich nicht, ich glaube, das hat im Wesentlichen damit zu tun, dass Schalke, glaube ich, schon auch sehr interessiert ist, aus Gründen, die ich nachvollziehen kann. Und dass ich glaube, dass das für Oliver Runert auch nicht, wie soll ich sagen, aus persönlichen Gründen einfach interessant sein könnte. So. Und
ich diskutiere es. Also,
und das können wir aber dann besprechen, wenn wir irgendwie.
Wenn wir was haben, ne?
Wenn wir was haben. Und das ist was, von dem ich sage, ich kann das nicht ausschließen. Es könnte so oder so sein. Und wir nehmen es dann, wie es kommt. Und ich glaube schon, dass aber Union da im Zweifel vorbereitet ist. Weil die sich ja darauf vorbereiten mussten, dass Oliver Runert eventuell einfach in den Bundestag einzieht und dann gar nicht mehr da ist. Das heißt, die müssen sowieso darüber nachgedacht haben, was machen wir denn, wenn Oliver Runert eh keine Zeit mehr hat für uns. Die mussten sich ja mit dem Gedanken schon mal vertraut machen.
Okay, vielleicht haben sie sich auch, okay, das ist ein guter Punkt, weil du das jetzt gerade so aus dieser Schalke-Oliver-Runert-Nummer oder Perspektive betrachtet hast. Ich hatte es ja vor allem aus einer Perspektive betrachtet, dass man bei Union mit dem, was man sportlich rausholt, aus dem, was man finanziell investiert, dass man mit dem Verhältnis nicht zufrieden sein kann in den letzten Jahren.
Das außer, ja, das ist sicherlich auch ein Punkt, den ich jetzt, darüber kann, da fehlt mir ehrlich gesagt Expertise und deswegen sage ich dazu eher nicht so gerne was.
Nee, das ist jetzt auch wirklich Gedankenspielerei, werden wir sehen. Daniel, hast du dazu irgendetwas, einen Gedanken oder einen Fakt?
Nö.
Dann schließen wir jetzt bei Conny im Chat noch ein hervorragendes Zitat von Yannick Haberer, was ich irgendwie überhört habe wahrscheinlich, gebracht hat, würde ich sagen, mit dem beenden wir diesen Podcast. Nämlich, Yannick Haberer hat nach dem Spiel gesagt, wir haben in der Halbzeit gesagt, wenn Rani ein Tor schießt, dann müssen wir hier gewinnen.
Sehr gut. Von mir aus jetzt gerne immer, Rani vorschießt ein Tor und danach muss gewonnen werden. Ist okay für mich.
Ja, aber dann ist es ja nicht mehr so selten.
Naja.
Naja, also auf jeden Fall viele gute Laune bei Union.
Bei mir auch.
Bei den Frauen jetzt nicht so viel, aber die Aussichten sind trotzdem sehr gut.
Eben.
Ja, apropos Aussichten, da ist nächste Woche ja Spiel frei. In 14 Tagen dann Heimspiel gegen Ingolstadt und dann vielleicht schon noch so ein bisschen mehr vorentscheidend auswärts in Meppen.
Auswärts in Meppen, das ist auch auf jeden Fall, Gott, ey, auswärts in Meppen, das klingt so nach ewiger zweiter Liga, ne?
Ja, dann ja vielleicht nicht.
Wie eine legendäre Reise, an die man sich später nicht mehr erinnern kann.
Musst du auch gerade nochmal gucken, wo Meppen eigentlich ist.
Links oben. Niedersachsen.
Ganz weit links oben. Ja, vermutlich ist das Niedersachsen.
Naja, was ist links oben? Was soll da sonst noch sein?
Niedersachsen ja auch groß. Stellt man immer wieder überrascht fest.
Ja, ich bin ja immer wieder überrascht, dass, also was ist immer wieder, ich weiß das erst seit wenigen Wochen, dass ja Niedersachsen an Brandenburg grenzt.
Ja.
Es sind zwar nur wenige Kilometer, aber erstaunlich. Gut. Aber wie gesagt, Niedersachsen so groß, das grenzt an alles.
Fast ein, ja, viel Ländergebiet da. Ja, aber nee, Meppen ganz links oben in Niedersachsen, fast in Holland, in der Nähe von Nordhorn, was südlicher ist als Meppen. Ja, da jedenfalls wird es dann entscheidend um den Aufstieg mitgehen. Ich glaube, wenn man da gewinnt, dann ist es schon, sind die Aussichten noch ein bisschen besser. Also eh schon, während die Männer ja als nächstes in auch zu Hause gegen Wolfsburg und dann bei Leverkusen und zu Hause gegen Stuttgart spielen, da ist es auf jeden Fall gut, dass man jetzt drei Spiele nicht gewonnen, nicht verloren hat.
Ja. Statt ja, das Gegenteil. Stell dir vor, oh Gott, ey. Ja. Aber so, möchte ich sagen, vor 4 Wochen, wir alle also übelst depressiv.
Alle darauf gefasst gemacht.
Mit Blick auf diesen Spielplan.
0 Punkte heute hinzugewonnen zu haben.
Gut, ich wollte mit diesem Zitat von Yannick Haberer enden. Leute.
Ja, nun. Aber uns ist da leider noch was eingefallen.
Wir haben in der Halbzeit gesagt, wenn Rani ein Tor schießt, dann müssen wir hier gewinnen. Macht's gut, Leute.
Tschüss. Ciao.